Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid und möchte gerne heute mit euch ein paar Gedanken teilen, wo ich glaube, dass der Herr die heute gesagt haben möchte. Und ich bete einmal am Anfang. Herr, bitte hilf du beim Predigen und Herr, bitte hilf du beim Zuhören, dass wir das mitbekommen, was du uns heute hier am Lagerfeuer sagen möchtest. Amen. Ja, ich möchte gerne über das bisschen schwierige Thema Fehler sprechen. Und zwar diesmal nicht irgendwie, wie man das eigentlich meistens natürlich irgendwie auch predigt, wie können wir Fehler vermeiden und wie können wir besser werden, sondern eher, was machen wir, wenn ein Fehler passiert ist. Und möchte gerne eine Bibelstelle mal am Anfang hier einwerfen, die die Leute im Zoom dann auch eingeblendet sehen. Ihr, die ihr hier im Kulturschock seid, ihr müsst ganz besonders gut zuhören, unser Beamer ist gerade im Sack. Die Bibelstelle geht wie folgt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Jakobus sagt, irgendwie ist das ein Thema, was uns allen passiert. Machen wir nicht alle Fehler? Und ich glaube, das würde irgendwie jeder, der so ein bisschen länger auf diesem Globus unterwegs ist, auch auf jeden Fall inhaltlich schon mal bejahen. Ja, das stimmt. Und er sagte, dass es ganz häufig mit dem zu tun hat, was wir so erzählen oder was wir reden oder vielleicht auch, was wir gerade nicht sagen. Und an anderer Stelle in der Bibel heißt es, dass alles, was so wir sagen, das war ja vorher irgendwie in unserem Hirn, in unseren Gefühlen, in unserem Herzen drin. Und wovon unser Innerstes voll ist, das geht irgendwann auch, irgendwann kommt es raus. Und es hat viel mit dem zu tun, was wir sagen. Und ich möchte gerne am Anfang einmal sagen, dieses Wort, ich benutze heute mal das Wort Fehler, obwohl das Wort Fehler, das hat eine unglaubliche Bandbreite. Auf der einen Seite sind Fehler vollkommen okay. Es gibt Fehler, das ist schon fast ein Menschenrecht, Fehler machen zu dürfen. Das ist das ist uns in die Wege gelegt worden, dass wir Fehler machen dürfen und sollen und dass das vollkommen okay ist. Man kann nichts lernen, man kann sich nicht entwickeln ohne Fehler. Man kann nicht zur Schule gehen, ohne Fehler zu machen. Man kann nicht irgendwie in eine Lehre gehen oder in seinem Leben, ohne Fehler geht es nicht. Es gibt also Fehler, die sind vollkommen okay, die sind schon fast ein Menschenrecht. Aber es gibt auch Fehler, die sind richtig übel, die sind richtig böse, die laufen uns nach, unter denen leiden wir oder unsere Mitmenschen sehr, sehr lange. Man kann auch einige Fehler als richtige Sünden bezeichnen, Dinge, die einfach böse waren. Und ich hoffe, dass du jetzt hier während dieser Rede nicht irgendwie die ganze Zeit denkst, ja, was ist es denn jetzt? Ist das jetzt ein Fehler, den man machen darf, so ein Menschenrecht? Oder ist das so ein Fehler, den man eigentlich nicht hätte machen dürfen? Es hat irgendwie eine Schnittmenge, wie wir damit umgehen, wenn wir etwas machen, was sich als Fehler herausstellt. Und es gibt eine unglaubliche Bandbreite. Es gibt Fehler, die sehr, sehr gravierend sind und die auch gravierende Folgen haben. Umso größer die Fehler sind, umso größer die Folgen, umso mehr Verantwortung du in deinem Leben für irgendetwas übernommen hast und du versagst da irgendwo oder machst irgendwo, schießt einen Bock, machst richtig Mist, umso mehr Verantwortung, umso schlimmer sind die Folgen. In persönlicher Hinsicht oder auch finanzieller Hinsicht. Und ich glaube, es ist irgendwie Teil unseres Lebens und es ist irgendwie ein ätzendes Thema, weil Fehler zu machen uns, umso größer sie sind, umso mehr beschädigen sie uns selber. Es beschädigt unseren Ruf, es beschädigt unser Ansehen, es beschädigt unsere Beziehungen, es beschädigt irgendwie auch den Lack von unserem Ego. Was wir machen, wenn wir Mist gemacht haben. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass der christliche Glaube zwei total hilfreiche Grundannahmen und Grundperspektiven bietet, die total hilfreich sind. Und über die möchte ich gerne heute sprechen. Die erste Perspektive ist, also wenn wir einen Fehler gemacht haben, Mist gebaut haben, Scheiße gebaut haben, wie immer du es auch nennen möchtest, der erste Blick geht Richtung Gnade und ein zweiter Blick Richtung Wahrheit. Der erste Blick Richtung Gnade. Und das ist so eine Annahme, Gnade hört sich vielleicht erstmal gut an, aber viele finden Gnade auch irgendwie ein bisschen doof. Weil Gnade hat auch etwas, irgendwie so ein bisschen, das durchkreuzt irgendwie unser, manchmal unser Selbstbild, unsere, unser Bild von uns selber, vielleicht ja manchmal so unsere Selbstliebe auch. Es hat irgendwie etwas Demütigendes. Es hat etwas vom hohen Ross runterholendes, wenn wir auf Gnade, auf Begnadigung angewiesen sind. Wenn wir in einer Situation uns befinden, wo wir von der Gnade von anderen Menschen oder von Gott abhängig sind, das ist irgendwie demütigend. Und das finden einige Leute jetzt gerade irgendwie vielleicht nicht so toll, dieses Konzept von Gnade, fehlerhaft zu sein. Aber die Bibel ist relativ klar darin, dass wir nicht nur fehlerhafte Menschen sind, sondern dass es Fehler gibt, die wir machen, die wir nicht wieder gut machen können, die wir nicht ungeschehen machen können. Und dass das sehr, sehr schmerzhaft ist. Und wenn dieser Grundsatz, wenn das stimmt, dass wir fehlerhafte Menschen sind und dass wir einige Dinge machen, die wir vielleicht nicht wieder gut machen können, dann rechnen wir, ist da eigentlich damit zu rechnen, dass immer wieder Fehler passieren, dass das passiert und dass wir einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Wenn wir Fehler machen und man hat keine Gnade, keine Perspektive darauf, dann bringt uns das total an den Boden. Wenn wir aber einen Blick auf die Gnade haben, dann fängt es uns aus. Fängt es uns auf. Wenn man einen richtigen Bock geschossen hat, dann zeigt es auch gleichzeitig, was du tatsächlich über dich selber denkst. Dann zeigt es, eigentlich ist es eine, schon fast ein Indikator dafür, was du über dich selber denkst, was du über Gott denkst, was du über Gottes Gnade denkst, was du darüber denkst, ob das jetzt auch noch gültig ist für dich. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem armen Priester aus dem 18. Jahrhundert, also lange, lange her. Und er sagt, erst wenn etwas schief geht, erfährt man, wes Geistes Kind jemand ist. Begehen wir selbst einen Fehler, dann heißt es, mit uns selber gütig zu sein. Mit sich selbst nach einem Fehler zornig zu werden, ist nicht Demut, sondern eigentlich raffinierter Hochmut, der nicht zugeben will, dass wir schwach und elend sind. Gegen sich selbst nach begangenen Fehlern zornig zu sein, ist schlimmer als der Fehler selbst und führt zu vielen anderen Fehlern. Wenn das stimmt, dass über sich selber zornig zu sein, so sauer auf sich zu werden und daran zu verharren, daran zu bleiben, sich selber nicht zu vergeben, nicht gütig mit sich zu sein, zeigt eigentlich nur, dass wir eigentlich dieser Gnade nicht richtig trauen. Wir brauchen irgendwie noch eine gewisse eigene Bestrafung. Wir können das nicht so annehmen. Es gibt viele Taktiken, wo Leute, die mit ihrem eigenen Versagen, mit ihren eigenen Sünden, mit ihren eigenen Fehlern, wo keine Gnade da ist. Da gibt es Leute, die das wegrationalisieren und sagen, ja gut, aber andere machen das doch auch oder so schlimm war es doch nicht. Das wegschieben, da nicht groß drüber nachdenken wollen oder es rechtfertigen. Ja, ich habe aber auch eine scheiß Kindheit gehabt oder die Woche war so kacke und oh, meine Kinder haben mich so genervt oder ich bin schon die ganze Woche diese Einsamkeit und dieses Alleinsein oder der Lockdown, das macht mich fertig und deswegen konnte ich ja nicht anders, als hier mal in der Situation auszurasten. Wo wir es rationalisieren, wo wir es rechtfertigen, wo wir gewisse Taktiken an den Tag legen, um das irgendwie wegzuschieben oder halt auch darauf zornig zu sein, auf uns selber, weil wir dieses Prinzip Gnade dem irgendwie nicht richtig trauen. Aber was ist, ja, sind wir elend und schwach? Ist das nicht irgendwie so ein Menschenbild nach dem Motto, das ist irgendwie, das klingt aber hier schon fast depressiv, wir sind elend und schwach und müssen immer wieder, wir machen alle wieder Fehler. Es ist nicht heute das gesamte Evangelium, es ist nicht die gesamte Bibel, über die ich heute predige, sondern so ein kleiner Baustein, ein kleiner Aspekt. Viele andere Stellen in der Bibel reden davon, dass Menschen super geil sind, dass wir die gottesähnlichen Geschöpfe sind, dass wir großartig sind und dass wir auch nicht dazu berufen sind, immer wieder von einem Fehler in den nächsten zu gehen, sondern dass wir gewinnen können, dass wir ganz viele Dinge schaffen können, meistern können. Ja, ich glaube, dass wir auch Sünde irgendwie auch hinter uns lassen können, auch auf dieser Seite der Ewigkeit. Aber heute geht es ja darum, was ist, wenn wir das mal nicht geschafft haben? Und so ein paar, wenn ich euch so angucke, hinter euren Masken, dann weiß ich, dass euch das irgendwie auch mal passiert, dass euch das betrifft. Und dass wir, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass wir auch schwache Menschen sind. Dass wir einfach normale Typen sind. Dass wir normale Leute sind mit unseren Grenzen, mit unseren Schwächen, mit unseren schwachen Momenten. Und es ist irgendwie auch okay, einfach das so anzunehmen. Und wir haben mit Gnade angefangen im Glauben und wir kommen im Himmel auch mal mit Gnade an. Denn Gott ist gut im Vergeben. Gott ist total gut daran. Er ist total gut darin, dass im Alltag, damit haben wir angefangen mit dem Glauben, aber auch im Alltag das zu leben, uns immer wieder die Hand auszustrecken. Und er hört nicht auf, uns zu vergeben. Er hört nicht auf, unsere Wunden zu heilen, die wir uns selber und auch anderen schlagen, auch immer wieder zu heilen. Das ist der erste Blick dahin, auf Gnade. Gnade ist das Konzept Gottes. Und jetzt könnte man sagen, ja, heißt das denn dann nach dem Motto, okay, Schwamm drüber, also nach dem Motto, alle Fehler, ist alles nicht so schlimm und Sünde und egal welchen Bock du schießt, ist doch alles wurscht. Das heißt es natürlich auch überhaupt nicht. Das heißt es gar nicht. Ich glaube, dass Gnade uns, wenn wir es mit Gnade betrachten, dass es uns gerade dazu führt, dass wir die Sache eingestehen können, dass sie sichtbar werden darf, dass wir sagen können, ja, das war Kacke, da war ich echt neidisch, habe ich echt böse Gedanken gehabt. Dass wir uns das eingestehen können, dass das sichtbar werden darf, dass wir um Entschuldigung bitten können, Gott oder andere Menschen, dass wir auch sogar das mal beichten können. Und dass wir uns dazu stellen und es, wo es geht, auch wieder gut machen können. Und es heißt nicht nur Schwamm drüber, es heißt auch, dass wir auch mit den Konsequenzen von Fehlern leben müssen. Ich habe euch mal einen ganz aufbauenden Vers mitgebracht. Achtung, Ironie, apropos aufbauend. 1. Timotheus 5, Vers 20 steht: Hat aber einer einen Fehler gemacht, dann weise ihn vor allen zurecht, damit auch die anderen sich fürchten. Und ich habe gedacht, das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Wenn ich irgendwo mal sehe, dass einer was falsch macht, dann im nächsten Gottesdienst, dann machen wir den mal richtig zur Sau. Das wäre eine Auslegungsvariante, aber wenn man so ein bisschen den Zusammenhang mal liest, okay, das ist ja schon echt harter Tobak, wo sagt Paulus das? Er sagt das an Timotheus und es geht in dem Zusammenhang um Gemeindeleiter, sogenannte Älteste. Also es würde halt jetzt eher, wenn ihr mit Uli oder Jean oder mir, also es würde halt eher uns betreffen und es drückt in dem Zusammenhang etwas aus, es gibt auch Fehler oder Mist, den Leute machen, wo das nicht geht, das im stillen Kämmerlein, so hinter verschlossenen Türen, das mal zu klären. Es gibt Dinge, die müssen irgendwie öffentlich auch geklärt werden. Dazu muss man öffentlich stehen, da muss man auch mit den Folgen auch leben. Vielleicht habt ihr aus der Presse einige Diskussionen gerade vor Augen, wo das nicht passiert ist, auch gerade bei Kirche, und wo das absolut falsch ist und jeder weiß es, dass es falsch war. Es gibt Dinge, wo wir mit den Folgen leben müssen. Und wo es leider so ist, dass die Folgen so sind, dass manche Dinge kaputt gegangen sind. Dass Beziehungen durch Fehler kaputt gehen. Dass eine Ehe kaputt geht, dass eine Partnerschaft kaputt geht. Dass vielleicht auch ein Job in der Firma oder auch ein Job, den du in der Gemeinde gehabt hast, wo du ihn nicht weitermachen kannst. Weil das Vertrauen kaputt ist und Vertrauen ist bei uns die Währung. Vertrauen ist die harte Währung in Gemeinde, in Beziehungen, in Partnerschaft, in Freundschaft. Und es baut sich nur langsam wieder auf. Mit den Konsequenzen müssen wir irgendwie auch leben. Aber Menschen brauchen immer nicht nur Konsequenzen, sondern immer und immer eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte. Und wie wichtig, wenn es irgendwo gerade in der Freundschaft gerade mal nicht möglich ist, dass es eine zweite Chance dort gibt, dann umso wichtiger, dass du weißt, dass es bei Gott möglich ist. Eine zweite und eine dritte Chance und eine vierte Chance. Gott hält an seinem Ziel für dich fest. Gott hält an seinem Ziel für mich fest. Dieses Ziel, was er für mich hat, ist uralt. Und das ist irre, das ist total faszinierend, eine Faszinierung, wie man hier sagt. Im Epheserbrief ein Hammervers. Schade, dass er hier nicht eingeblendet ist, aber ihr in Zoom könnt ihn immerhin sehen. Epheser 1, Vers 4 steht, das kommt daher, dass er uns in ihm, in Jesus, dem Messias, auserwählt hat, bevor überhaupt das Weltall entworfen wurde. Sein Ziel dabei war, wir sollten heilig und ohne jeden Fehler oder Tadel vor ihm sein. Das bewirkt seine Liebe. Ein paar Dinge, die in diesem Satz drinstehen. Da steht einmal drin, dass Gott mit mir, dem Wolfgang, ein Ziel hatte, sogar vor den Plänen des Weltalls. Und dass er mich ausgewählt hat, den Wolfgang, dass ich irgendwann mal bei ihm bin, ohne jeden Fehler, ohne jeden Tadel, völlig heilig und perfekt. Und die große Frage ist, wie soll das denn gehen? Also wenn man sich das mal, wie soll das gehen? Und es bewirkt einzig seine Liebe. Und ich glaube, dass dieses Ziel die Gnade schafft, dass die Liebe es schafft. Und dass wir diese Perspektive total haben sollten darauf. Die zweite Perspektive ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist ein guter Ausgangspunkt für Menschen zu wachsen und auch wirklich was zu lernen. Kinder, die irgendwie eine gnadenlose Kindheit erlebt haben, wo ein Fehler eine große Katastrophe war, die tun sich schwer, aus Fehlern zu lernen, weil Fehler ist immer was Schlechtes, ist immer irgendwie eine Katastrophe und bringt uns eigentlich zu Taktiken, dass wir die Fehler möglichst verstecken müssen, weil es halt einfach, das darf nicht sichtbar werden. Gnadenlos bringt uns zu all diesen Taktiken, die ich gerade schon genannt habe. Relativierung, Rechtfertigen, zornig auf sich selber sein, irgendwie so böse sein. Und manchmal ist das ja bei Kindern so, die machen irgendwie was falsch, man will schimpfen und dann schimpfen die so dermaßen über sich selber, dass man schon gar nicht mehr zum Schimpfen kommt, sondern direkt wieder aufbauen muss und sagen muss, ey, ich sollte doch jetzt eigentlich mal sauer sein dürfen, nicht du. Gnadenvoll für unsere Kinder zu sein, ist wichtig. Und dann, wenn das geht, dann kann man aus Fehlern, kann da etwas total Cooles draus entstehen. Nämlich, Fehler können uns irgendwie einen Blick auf die Wahrheit bringen. Und Wahrheit ist immer unsere Freundin und nie unser Feind. Fakten und Wahrheit ist immer unsere Freundin und nie unser Feind. Es kann uns helfen, wenn wir einen Blick darauf haben, auch wenn es ein schamhafter Moment ist. Es kann uns helfen, etwas zu lernen wie fast nichts anderes. In der Hirnforschung hat man das herausgefunden, dass wenn du eine neue Einsicht hast und das mit einer emotionalen Erfahrung verbunden ist, dann kannst du etwas lernen in einer Tiefe und in einer Konstanz, dass du es nie wieder vergisst. Jemand anders hat es so ausgedrückt, Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber er zahlt auch gleichzeitig, er kostet dich die teuersten Honorare. Aus Erfahrung zu lernen ist super schmerzhaft. Aber wenn du schon aus Erfahrung oder wenn man aus Fehlern lernt und schon die größten Honorare zahlst, dann solltest du für diese Lehrmeister es nicht umsonst bezahlt haben, sondern wirklich etwas daraus lernen können. Wenn man es erstmal gnädig sich selber ansieht, dann kann man auch sich den Fehler nochmal genau angucken und sagen, okay, was kann ich daraus lernen? Und es gibt ohne Ende Dinge, die ich aus dummen Fehlern gelernt habe. Mal so vielleicht so der Klassiker, ich habe mich total geärgert über jemanden und schreibe eine Mail, um das zu klären. Und was hat diese Mail gemacht? Sie hat alles nur noch schlimmer gemacht. Es hat das Problem überhaupt nicht, irgendwie, es hat weder Klarheit gebracht, sondern es hat alles nur verzwickter gemacht. Es hat sogar die Konflikte so verzwickt gemacht, dass man es hinterher eigentlich kaum noch auflösen konnte, wer wann, wie, wo, was gesagt hat oder gemeint hat. Und es war ganz furchtbar. Es war ein Fehler, den Konflikt per Textnachricht klären zu wollen. Die Lehre daraus, ich will es nie wieder machen. Versuche nie einen Konflikt per Textnachricht zu klären. Nie. Denn die Person, die das liest, muss deinem Text eine Stimme, eine Mimik, eine Geste geben und irgendwie was interpretieren, wie du es denn gemeint hast. Mach das nie wieder. Oder andere Dinge, wo keine Ahnung, ich mich manchmal für Dinge entschuldigt habe, über die ich gar nicht schuld war. Einfach nur, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie, das rettet die Situation, aber irgendwie hinterher gemerkt habe, Mann, irgendwie habe ich mich hier selber verraten, habe ich nicht zu mir selber gestanden. und hey, das hat mir nicht gut getan. Das will ich anders machen. Und da gibt es noch irgendwie ganz, ganz viele Dinge, noch viel, viel persönlichere Dinge, wo ich merke, hey, in jeder Dinge, also alle Sachen, die wir falsch machen, da können wir so viel draus lernen. Und da ist ein Potenzial drin. Bei IBM gab es einen der Manager, der hat im Hochrisikobereich irgendwie gearbeitet und hat einen folgenschweren Fehler gemacht. Und hat bei einem Risikogeschäft 10 Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Und er hat gesagt, boah, das, ich kann hier nicht weiterarbeiten. Und er hat seine Kündigung eingereicht in der Managerebene darüber. Und der Gründer von IBM, John Watson, hat mit den Worten reagiert, was fällt Ihnen ein? Wir haben gerade 10 Millionen in Ihre Weiterbildung investiert. Das fand ich ganz schön krass. Fehler haben das Potenzial, dass wir daraus voll was lernen können. Aber das geht eigentlich nur, wenn du Gnade hast, wenn du Gottes Gnade für dich selber hast und dann auch anfängst, auch dich selber gnädig anzugucken. Dass es selber okay ist, dass du auch nur ein schwacher, ganz normaler Typ bist. Und dann auch die Sache sich richtig anzugucken, was auch weh tut und dann was draus zu lernen. Letzter Punkt, bin ich auch fertig, ist, wir brauchen auch ein Gefühl von Gnade und Wahrheit, auch hier untereinander und auch von anderen Menschen. Man sieht auch manchmal in einer Gemeinde oder in einer Gruppe auch erst, was ist da wirklich für eine Stimmung, wenn was schief geht, wenn einer einen Bockmist macht. Dann siehst du, okay, wie gehen die Leute wirklich miteinander um? Wenn alles super perfekt läuft und alles toll funktioniert, alles happy ist, dann läuft halt alles gut. Aber wenn Leute wirklich mal hässlich zueinander sind oder irgendwie irgendwas in die Hose gegangen ist, wie gehen sie dann miteinander um? Dann merkst du, was ist die Substanz? Und habe eine kleine Geschichte, eine Randbemerkung, die ich euch heute nochmal hier in den Raum stellen möchte, über einen der Helden der Bibel, einer Gigant mit einer riesen Lebensleistung, Noah. Ein Mann aus dem Alten Testament, der eigentlich, auch Leute, die die Bibel nicht gut kennen, wissen eigentlich direkt, Noah und Arche, das gehört zusammen. Das ist doch der Mann, der ein riesengroßes Schiff gebaut hat, ohne Industrialisierung, scheinbar irgendwie mit ganz, ganz einfachen Handwerkszeug und Werkzeugen und hat das ein Riesenschiff gebaut. Er gilt als einer der Helden der Bibel. Er wird im Neuen Testament zitiert. Er wird uns als Prediger der Gerechtigkeit genannt im Hebräerbrief, mit dem Gott neu die Menschheit angefangen hat. Es heißt von ihm, dass es zu seiner Zeit er irgendwie der einzige Mensch war, den Gott richtig gut fand, an dem er richtig Spaß hatte. Der Gott gehorsam war und eine riesen Lebensleistung hat, ein Held für uns. Und doch nach diesem Neuanfang, nach der Geschichte mit der Arche, hat er angefangen, Landwirtschaft zu betreiben und hat auch einen Weinberg gebaut und hat dann auch irgendwie, weiß jetzt nicht, ob regelmäßig oder nur einmalig, halt am Alkohol genascht. Und scheinbar auch manchmal auch zu viel. Auf jeden Fall einmal so dermaßen viel, dass er sturzbetrunken und völlig nackt in der Gegend rumlag. Und das war nicht seine Sternstunde. Deswegen ist er nicht der Held der Bibel. Und einer seiner Söhne hat ihn da gesehen. Sein Name ist Ham. Und was hat er gemacht? Er hat sich seinen Vater angeguckt und ist losgegangen und hat es anderen Leuten erzählt. Guck mal, da hinten liegt Noah. Völlig betrunken und hat sogar noch nicht mal was an. Guckt euch den mal an. Und seine anderen beiden Brüder, die das gehört hatten, die haben anders reagiert. Die haben sich eine Decke über die Schulter gezogen, sind rückwärts zu ihrem Papa gegangen und haben die Decke über ihn geworfen. Und das ist so ein bisschen so die Frage. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Freakstock und da entdeckt ihr Uli oder mich in einem völlig unvorteilhaften Moment. Keine Ahnung warum. Einer oder ein Vorbild, eine ansonsten tolle Mutter in der Gemeinde oder jemand, der echt ein super Leben lebt oder keine Ahnung, oder ich, was weiß ich, vielleicht findet ihr mich hier irgendwie auch gut. Und ihr seht da, da liegt der Wolfgang total betrunken, sogar splitternackt, liegt er in der Gegend rum. Wie reagiert er? Zieht ihr los und sagt, hey, guck mal, da hinten liegt der Wolfgang. Und macht Selfies oder legt ihn in die Decke drüber. Petrus sagt, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und ich glaube, dass wir so sehr abhängig davon sind, von der Gnade auch voneinander. Und manchmal ist es auch echt gut, einfach nur zu sagen, komm, wir legen eine Decke drüber, über die schwachen Momente von unseren Kollegen. Steve, ich darf dich nach vorne bitten. Drei Dinge, die Perspektive auf die Gnade ist das Allerwichtigste. Die Perspektive auf die Wahrheit, was gibt's zu lernen? Und drittens, sei lieber jemand, der eine Decke über jemand anders drüber legt, der gerade echt seinen miesesten, peinlichsten Moment hat und nicht der, der andere ruft und nochmal das breit tritt. Amen.